Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, es gibt kaum etwas, was so verletzend ist wie eine enttäuschte Liebe. Da ist man Jahre und Jahrzehnte verheiratet und auf einmal stellt sich raus, mein Ehepartner hat einen anderen oder eine andere. Oder auch in Freundschaften. Da habe ich einem Freund oder einer Freundin etwas sehr Persönliches erzählt, mit der Bitte, behalt das für dich. Und am nächsten Tag weiß es fast jeder. Auch in der Gemeinde gibt es solche Verletzungen. Da dachte ich, da bin ich mit einem eng verbunden. Wir stehen zusammen. Auf den kann ich mich verlassen. Aber dann lässt er mich hängen. Oder ich erfahre, dass er hinter meinem Rücken schlecht über mich redet. Mancher hat solche oder ähnliche Erfahrungen mit enttäuschter Liebe schon gemacht. Und solche Verletzungen gehen sehr tief. Bei manchem stellt das sogar den Glauben in Frage. Und umgekehrt, wie wertvoll ist es, wenn Liebe echt ist? Wenn ich mit anderen in herzlicher Liebe verbunden bin? Das stärkt, das macht Mut. Und das ist auch anziehend für andere, wenn andere merken, die in eine Gemeinde kommen, hier gehen die Leute liebevoll miteinander um. Und das ist nicht nur heute so, das war auch schon in biblischen Zeiten so. Und darum ist die Liebe in der Gemeinde im Neuen Testament nicht nur ein Nebenthema, so nach dem Motto, Hauptsache wir glauben, was in der Bibel oder im Glaubensbekenntnis steht und wie wir dann so miteinander umgehen, na, das ist zweitwichtig, da geht es ja nur um das Verhalten. Nein, die Liebe gehört sozusagen zur DNA einer christlichen Gemeinde. Wir sehen das im Römerbrief. Der Römerbrief ist sozusagen ein Kompendium des christlichen Glaubens, eine Zusammenfassung. Das kann man auch geschichtlich gut erklären, denn durch den Römerbrief hat Paulus sich der Gemeinde in Rom sozusagen vorgestellt. Er wollte nach Rom reisen und die Christen in Rom kannten ihn noch nicht persönlich. Und darum hat er gesagt, so, darum geht es. Und hat nicht nur gesagt, ich bin so und so alt und komme da und daher, sondern das Entscheidende ist natürlich das, was er glaubt, was er weitergibt als Apostel, als Missionar. Und so schrieb Paulus vermutlich im Frühjahr des Jahres 58 nach Christus den Römerbrief, wo er eben genau beschreibt, worauf kommt es an im Glauben. Natürlich geht es im Römerbrief zuerst um das, was Jesus für uns getan hat. Das lesen wir in den Kapiteln 1 bis 8. In Kapiteln 9 bis 11 behandelt er dann das Verhältnis zu Israel, auch ein ganz wichtiges Thema für Christen bis heute. Und dann ab Kapitel 12 geht es um das Leben der Christen. Also auch das Leben der Christen gehört also zu den Grundlagen des Glaubens. Und da eben auch um die Liebe. Und aus diesem Kapitel 12 stammt der heutige Predigttext, Römer 12, die Verse 9 bis 16. Da schreibt Paulus, die Liebe sei ohne Falsch, hasst das Böse, hängt dem Guten an. Die brüderliche und schwesterliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an. Übt Gastfreundschaft. Segnet, die euch verfolgen. Segnet und flucht nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Seid eines Sinnes untereinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Geringen. Haltet euch nicht selbst für klug. Amen. Der Text beginnt mit den Worten, die Liebe sei ohne Falsch und greift also auf, worum geht es, dass die Liebe echt ist. Heute würde man sagen, authentisch. Überschreiben wir die Predigt heute also, wie unsere Liebe authentisch werden kann. Und heute habe ich 5 Punkte aus diesem Text für uns mitgebracht. Punkt 1, Liebe beginnt mit unserer Haltung. Stell dir vor, du findest jemanden total unsympathisch und fragst dich, wie kann ich es dir mal so richtig zeigen? Und dann hörst du eine Predigt über die Liebe. Wird es dir gelingen, diesen Menschen zu lieben? Wohl kaum. Jedenfalls nicht, wenn du nicht deine Haltung dem anderen gegenüber änderst. Also nicht in dem Sinne, dass du jetzt alle Leute nett finden musst. Es gibt auch Leute in der Gemeinde oder auch in der Familie, mit denen können wir nicht so gut. Aber dann ist die Frage, welche Haltung haben wir denen gegenüber? Denken wir nur, dieser Idiot? Oder fragen wir, wie kann ich trotzdem, obwohl ich so negative Gefühle habe, trotzdem liebevoll sein diesen Menschen gegenüber? Das griechische Wort für Liebe in unserem Text ist das Wort Agape. Es gibt im Griechischen verschiedene Worte für Liebe und dieses Wort bezeichnet die Liebe, die durch Gott bewirkt wird, durch seinen Geist. Das heißt, diese Liebe können wir nicht aus uns selber haben, indem wir sagen, ich versuche mal ein bisschen nett zu sein, sondern nur dadurch, dass wir uns durch Gott, durch seinen Heiligen Geist prägen lassen. Liebe kann also mit einem Gebet anfangen, dass ich zum Beispiel bete und sage, Herr, du weißt, wie der oder die mir auf die Nerven geht, schenk mir trotzdem Liebe. Dazu passt, dass Paulus in Vers 12 ja auch schreibt, dass wir beharrlich im Gebet sein sollen. Also auch dranbleiben in so einem Gebet, wenn sich nicht gleich was verändert. Haben wir eben sehr schön gehört, dass das manchmal länger dauert. Man kann fragen, was verändert sich eigentlich, wenn Gottes Geist uns bestimmt? Zum Beispiel dieses, wie wir Vers 9 lesen, dass wir das Böse hassen und dem Guten anhängen. Das heißt, dass wir nichts Böses mehr wollen, auch für den anderen nicht, sondern ihm Gutes tun wollen. Und Vers 16 schreibt Paulus, seid eines Sinnes untereinander. Gemeint ist hier nicht, dass alle immer die gleiche Meinung haben müssen. Ja, es kann auch verschiedene Meinungen geben in einer Gemeinde, völlig klar. Aber eines Sinnes heißt, dass die Gemeinde sozusagen ausgerichtet ist auf ein Zentrum, nämlich auf Jesus, auf sein Wort. Und das verbindet. Das verbindet tiefer als alle menschlichen Gemeinsamkeiten. Und darum ist das eben, dass wir klar zu Jesus stehen, dass die Bibel Gottes Wort ist, unsere Grundlage ist. Das ist nicht nur eine Frage des richtigen Glaubens, es ist auch eine Frage für unser Miteinander. Denn nur dann kann Miteinander funktionieren. Menschliche Gemeinsamkeiten, die können sich ändern. Da ändert zum Beispiel jemand seine Meinung über irgendwas und dann steht da was zwischen uns. Auch in Gemeinden. Wir haben das gesehen in der Corona-Zeit, was es da für verschiedene Meinungen gab. Das hat manche Gemeinden gespalten. Und heute geht es weiter mit anderen Themen. Aber egal, was mit Meinungen sich ändert, die Verbindung in Jesus, die bleibt. So wie die Verbindung in einer Familie. Die Gemeinde ist ja sozusagen die geistliche Familie. Auch in einer Familie, da versteht man sich mit dem einen besser und mit dem anderen schlechter. Aber trotzdem gehört man einfach zusammen. Und das kann uns auch in Gottes Familie, in der Gemeinde, neu bewusst sein. Und das hilft, sich gegenseitig zu lieben. Dass man das gar nicht in Frage stellen muss. Es ist einfach so. Wir gehören zusammen, wenn wir mit Jesus leben. Und durch Gottes Geist kann sich auch das Bild verändern, das wir von uns selbst haben. Unser Predigttext schließt mit den Worten, trachtet nicht nach den hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den geringen. Haltet euch nicht selbst für klug. Menschlich, müssen wir ehrlich sein, kommen ja manchmal solche Gedanken, also ich weiß ein bisschen mehr als der oder ich bin ja irgendwie was Besonderes, ich weiß es besser. Aber wir wissen, das Entscheidende wissen wir eben nicht. Das Entscheidende kommt nur von Gott, nur durch seinen Geist. Das macht demütig. Und so wie Jesus für uns gestorben ist, können wir dann auch zurückstehen. Und das verändert auch den Umgang miteinander, die Haltung. Fragen wir also, welche Haltung habe ich mir gegenüber und habe ich dem anderen gegenüber? Und lassen wir uns an dieser Stelle neu von Gottes Geist prägen. Ein zweites. Liebe bezieht sich auf den ganzen Menschen. Da sagt dir jemand, oh, du bist mir total wichtig. Aber sein Gesicht wirkt eher abweisend. Und er guckt dich vielleicht noch nicht mal richtig an. Du bist mir total wichtig. Ja. Also denkst du wahrscheinlich, das ist nicht so ernst gemeint, was der andere da sagt. Wir merken, Liebe beschränkt sich nicht auf Worte. Liebe ist mehr als theoretisch zu sagen, ich liebe irgendjemanden. Liebe bedeutet, dass mein ganzer Mensch dabei ist. Mein Denken, mein Fühlen und mein Handeln. Dass ich das auch dem anderen zeige. Die brüderliche, schwesterliche Liebe untereinander sei herzlich, schreibt Paulus in Vers 10. Wie ist das bei uns in der Gemeinde? Gehen wir herzlich miteinander um? Merkt man das, wenn man hier im Gottesdienst ist, dass hier eine andere Atmosphäre herrscht als woanders? Freuen wir uns darauf, die anderen zu sehen? Kümmern wir uns umeinander? Ich freue mich, dass ich tatsächlich manchmal Herzlichkeit hier erlebe in der Gemeinde. Ich habe das auch von anderen schon gehört, dass sie sich sagen, oh, das ist schön, wie dich Leute hier so freundlich begrüßen zum Beispiel. Aber es ist sicher auch Luft nach oben. Ich nenne mal ein positives und ein negatives Beispiel, was ich so in den letzten Tagen gehört habe. Ich nenne keine Namen natürlich, bei manchen weiß ich die Namen auch gar nicht. Ich habe so zufällig mitgekriegt, da ging es darum, dass jemand sich vielleicht für einen Alpha-Kurs interessiert. Und dann sagte eine Frau, also wenn du nicht weißt, wohin mit deinen Kindern, bring die einfach zu mir. Wir können es auch vorher schon mal treffen, dass sie sich kennenlernen und sowas. Also das fand ich ganz großartig, dass jemand so von sich aus sagt, ich denke daran, eine junge Frau möchte vielleicht Alpha-Kurs kennenlernen, die Kinder. Ein negatives Beispiel, hat mir jemand erzählt, auch ohne Namen, dass es auch im Gottesdienst vorgekommen ist, ich habe es selber nicht gehört, dass dann, wenn irgendwas einem nicht passt vorne, wenn einer irgendwas, weiß ich nicht, dann jemand laut stöhnt und sagt, ugh. Also nicht, dass wir uns missverstehen, natürlich darf man auch darüber reden, weil einem was nicht gefällt, wir müssen offen miteinander reden, aber ich glaube, das ist nicht besonders liebevoll, auch dem gegenüber, der sich traut, vorne irgendwas zu sagen. Was können wir tun? Wir sehen, Liebe beginnt mit unserer Haltung. Und wie gesagt, dass wir uns von Gottes Geist prägen lassen. Wenn wir also merken, meine Liebe ist noch relativ klein, könnte ich ja mal fragen, kann es sein, dass meine Beziehung zu Gott etwas unterkühlt ist? Auch der Glaube findet ja nicht nur im Kopf statt, sondern umfasst den ganzen Menschen. Paulus schreibt passend dazu in Vers 11, seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist. Dient dem Herrn. Gott fragt sie, fragt dich heute Morgen, hast du eine herzliche Beziehung zu mir? Sehnst du dich danach im Glauben weiterzukommen, so wie wir es gerade eben gesungen haben, näher zu dir? Oder bist du eigentlich so ganz zufrieden, wie es ist? Und sagst, ja, okay, ich bin ja Christ. Nicht träge zu sein, brennend im Geist zu sein, bedeutet, ich möchte immer weiterkommen. Ich möchte mehr mit Gott erleben. Ich möchte mehr von seinem Geist bestimmt werden. Wie können Sie, wie kannst du im Glauben wachsen? In Vers 12 fordert uns Paulus auf, fröhlich in Hoffnung und geduldig in Trübsal zu sein. Wie wir mit den Problemen in unserem Leben umgehen, das kann eine Art Gradmesser für den Glauben sein. Je mehr wir uns von Problemen runterziehen lassen, desto kleiner ist unser Vertrauen. Wenn wir dagegen auch in schwierigen Situationen fröhlich hoffen können und geduldig bleiben, dann ist der Glaube stark. Nicht, dass Christen nicht auch verzweifelt sind, völlig klar, kenne ich auch von mir. Aber dass das nicht das Einzige ist und das nicht das Letzte bleibt. Ich kann nur für mich persönlich sagen, da habe ich auch noch Luft nach oben, mehr zu vertrauen. Und ich möchte da weiterkommen im Glauben. Vielleicht fragt auch jemand, ja, kann man das dann einfach so sagen? Ich bin jetzt fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, wie Paulus hier schreibt. Mir geht's doch einfach nur schlecht gerade. Natürlich kann man nicht einfach so ein Strahlemann-Lächeln aufsetzen und sagen, ich habe keine Probleme mehr. Paulus schreibt ja auch von der Geduld in Trübsal. Also es gibt Trübsal, auch für Christen. Manchmal gerade für Christen, weil es so schwer ist als Christ, eckt man immer wieder an, gerade heute. Aber entscheidend in aller Trübsal ist es, worauf konzentriere ich mich? Grabe ich mich sozusagen ein in das Negative? Wälze ich immer wieder Gedanken wie, es ist alles so schrecklich, alle sind so gemein zu mir oder sowas Ähnliches? Oder schaue ich auf Gott und sage, er kann mir immer helfen? Haben wir auch eben gehört, du bist nie allein, er ist immer da. So kann ich neue Hoffnung bekommen. Und das hilft dann auch in der Liebe, denn wer vertrauen kann, ist frei davon, auf sich selbst zu schauen. Der wird nicht sozusagen gefangen genommen für seine eigenen Probleme, dass er keinen Blick mehr hat für die anderen. der muss keine Angst mehr um sich selbst haben. Egal, ob es vielleicht eine Krankheit ist oder Ärger auf der Arbeit oder Stress in der Schule oder was auch immer. Wer frei davon ist, auf sich selbst zu schauen, kann andere lieben, kann sie lieben als ganzer Mensch, mit Herzen, Mund und Händen, wie es so schön heißt. Ein drittes, Liebe wird konkret. Wenn Liebe sich auf den ganzen Menschen bezieht, dann zeigt sie sich auch im konkreten Handeln. Wir haben in unserem Text einige Beispiele dafür. Vers 10 schreibt Paulus, einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Das ist also das erste Beispiel. Liebe heißt, den anderen zu ehren. Zum Beispiel heißt das, dass ich nicht von oben herab rede und den anderen dadurch sozusagen klein mache. Vielleicht weiß ich irgendetwas, was der andere gerade nicht weiß. Und dann vermittle ich dem anderen nicht das Gefühl, ach was, du weißt das nicht? Hast du das noch nicht mitgekriegt? Bist du aber blöd. Sondern ich bleibe ganz ruhig und sage ihm das. Oder wenn ich was Kritisches zu sagen habe, blaffe ich den anderen nicht an und sage vielleicht noch ständig, hast du das und das, bei dir wird das ja nie mehr was. Sondern in aller Freundlichkeit sage ich, was zu sagen ist. Ich kann auch einem anderen Ehre erweisen, indem ich etwas für ihn tue. Das können manchmal ganz kleine Dinge sein. Ich kann mich noch an so eine ganze Kleinigkeit erinnern, ist schon Jahrzehnte her. Ich war kleiner Student in Tübingen und war damals in dem theologischen Studienhaus Albrecht-Bengel-Haus. Und ich ging auf das Haus zu, war noch relativ weit weg. Und da stand an der Tür der Rektor dieses Hauses, Gerhard Meyer, der ist später württembergischer Landesbischof geworden, viel gelernt von ihm. Und er blieb da stehen und hielt mir die Tür auf und wartete geduldig, bis ich da reinmarschierte. Fand ich klasse. Ist nur ein kleines Beispiel, aber der Rektor des Bengelhauses, mich kleinem Studenten. Eine Geste der Ehrerbietung. Ein zweites Beispiel, wie Liebe konkret wird, finden wir in Vers 13. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an. Die Heiligen sind nicht, wie es in der katholischen Kirche verstanden wird, irgendwelche besonderen Christen, die mal heilig gesprochen sind, sondern im Neuen Testament sind die Heiligen praktisch die Christen. Also die, die das Heil haben, die geheiligt sind durch Jesus Christus. Natürlich sollen wir alle Menschen lieben, keine Frage. Aber im Neuen Testament liegt ein besonderer Schwerpunkt in der Liebe innerhalb der Gemeinde. Natürlich ist bei leiblichen Familien ja auch so, dass man zuerst sich um die kümmert, mit denen man verbunden ist. So auch in der Gemeinde. Aber gerade das ist manchmal besonders schwer. Es ist oft leichter, etwas zu spenden für Hungernde in Afrika, als einem anderen Christen zu helfen, der mir gerade auf die Nerven geht, oder? Aber genau das heißt Liebe, konkret. Wir lesen hier von Nöten. Ja, auch Christen haben Nöte. Nöte können innere oder äußere Nöte sein. Wir können in der Gemeinde füreinander beten. Und immer wieder höre ich, dass Christen mir sagen, ja, das tut mir so gut, dass andere für mich beten. Da werde ich in den Operationssaal geschoben und ich weiß, der betet für mich, die betet für mich und ein Netz des Gebetes trägt mich dadurch. Manchmal ist auch praktische Hilfe dran. Warum nicht für einen einkaufen, der das nicht mehr kann? Oder finanziell unterstützen, wo eine Notlage ist? Alles das gibt es auch in unserer Gemeinde. Aber wir können da auch noch weiterkommen. Schließlich haben wir als drittes Beispiel in Vers 13 die Gastfreundschaft. Als Deutsche sind wir an dieser Stelle sehr viel zurückhaltender als andere, sage ich mal in aller Vorsicht. Da können wir lernen, auch von anderen Kulturen. Ich war vor einiger Zeit eingeladen bei einer Frau aus der afrikanischen Gemeinde. Wir haben ja immer sonntags nachmittags hier eine afrikanische Gemeinde, die hier Gottesdienst feiert. Und ich war beeindruckt von ihrer Gastfreundschaft. Wie wäre es, jemanden aus der Gemeinde zum Essen einzuladen? Vielleicht jemand, der neu im Gottesdienst ist. Oder jemand, der alleine ist. Oder jemand, der gerade seinen Ehepartner verloren hat. Alles das sind konkrete Beispiele der Liebe. Ein vierter Punkt. Liebe zeigt sich besonders, wenn andere nicht liebevoll sind. Es ist immer leicht, die zu lieben, mit denen wir uns gut verstehen. Viel schwieriger ist es, die zu lieben, die uns ärgern oder die uns vielleicht sogar verletzt haben. Aber genau hier zeigt sich die Liebe, ganz besonders. Vers 14 schreibt Paulus, segnet, die euch verfolgen. Flucht nicht. Einen anderen segnen, das kann heißen, dass ich den Segen ihm ausspreche. Kann auch heißen, dass ich konkret für ihn bete. Oder dass ich etwas Gutes für ihn tue. Paulus bezieht sich hier auf Jesus, der in Lukas 6 sagt, segnet, die euch verfluchen. Übrigens ist das ein Merkmal des christlichen Glaubens, was den christlichen Glauben unterscheidet von anderen Religionen. Da gibt es das nicht, diese sogenannte Feindesliebe. Und das beste Vorbild dafür ist Jesus selbst. Wir sind eigentlich seine Feinde. Wir sind schuldig. Wir verletzen ihn. Wir beleidigen ihn. Wir treten seine Gebote mit Füßen. Und er stößt uns nicht weg, sondern hat sein Leben für uns gelassen, am Kreuz alle Schuld getragen und uns den größten Segen gegeben, den es gibt, den Frieden mit Gott, das Leben für immer, auch über den Tod hinaus. Üben wir es also ein, gerade an den Stellen, wo Menschen uns komisch kommen, an der Stelle zu lieben. Ich fand eine kleine Geschichte aus der Schweiz, die uns das ein kleines bisschen illustrieren kann, wie das aussehen kann. Aus dem Emmental. Es war Nacht. Die Menschen schliefen. Nur im Wirtshaus war noch Licht. Die jungen Männer wollten nicht nach Hause gehen. Als der Wirt sie schließlich zu später Stunde zwang, das Wirtshaus zu verlassen, folgten sie nur widerwillig. Draußen beschlossen sie, ihrem Ärgernis, dem alten Fritz, einen Streich zu spielen. Sein Frommsein war ihnen schon länger ein Anlass zu Spott und Häme. Sie stiegen leise auf sein strohgedecktes Dach und warfen Bündel um Bündel herunter. So deckten sie das vor kurzem erneuerte Dach heimlich ab. Fritz schlief in dieser Nacht sehr unruhig. Als er kurz vor Morgengrauen das Treiben bemerkte, zwang er sich, nicht laut zu werden. Vielmehr betete er still, »Mein Herr, hilf mir, das Rechte zu tun.« Dann weckte er seine Frau und bat sie leise, ein reichhaltiges Frühstück vorzubereiten. Kaum war sie fertig, trat der alte Fritz vor sein Haus und meinte zu den Männern, ihr habt nun lange schwer gearbeitet, sicher seid ihr hungrig. Kommt in mein Haus, das Frühstück steht schon bereit. Mit hochrotem Kopf ließen sie sich auf das Angebot ein. Verlegen starrten sie auf ihre Teller. Fritz aber betete mit großer Wärme für seine jungen Gäste. Seine Frau reichte Brot, Butter und Käse. Aber die Burschen brachten kaum ein bisschen herunter. Plötzlich stieß einer seinen Nachbarn an und eilte nach draußen. Die anderen folgten. Doch sie liefen nicht davon, sondern stiegen erneut aufs Dach. »Sie wollen es wieder gut machen«, sagte Fritz erleichtert zu seiner Frau. Und beide danken Gott für die Liebe, der ihnen in dieser Nacht geschenkt hatte. Soweit diese Geschichte. Ein letztes. Liebe nimmt Anteil. Wenn jemand einen lieben Menschen verliert, dann sind wir oft hilflos. Was sollen wir dann einem anderen sagen? Was sollen wir schreiben? Und mancher zieht sich dann zurück und reagiert lieber gar nicht, aus Angst, etwas Falsches zu sagen oder zu schreiben. Es könnte dem Trauernden ja irgendwie komisch kommen. Aber das ist das Falscheste, was es gibt. Dann lässt man den anderen nämlich allein. Paulus sagt uns Vers 15, was wir in einer solchen Situation tun können. Weint mit den Weinenden. Oft müssen wir gar nicht viel sagen. Es ist schon ganz viel, da zu sein, Anteil zu nehmen, vielleicht mitzutrauern, vielleicht auch mitzuweinen. Mancher geht zum Beispiel auch nicht gerne zu einem Besuch ins Krankenhaus oder ins Altenheim. Warum nicht? Ja, das erinnert mich ja daran, dass ich selbst auch einmal krank werde oder dass ich alt werde und vielleicht nicht mehr kann. Aber dann bleiben die Leute in den Krankenhäusern und Altenheimen alleine. Liebe bedeutet auch da, Anteil zu nehmen, die eigenen negativen Gefühle zu überwinden mit Gottes Hilfe und zu sagen, ich gehe trotzdem hin. Ich teile ein Stück Leben mit einem Menschen, dem es nicht gut geht. Natürlich können wir auch im positiven Sinne Anteil nehmen. Freut euch mit den Fröhlichen, so beginnt der Vers 15. Mancher denkt, ach, das ist ja nicht so schwer. Manchmal schon, sage ich dazu. Manchmal freuen wir uns nämlich mehr darüber, wenn es dem anderen schlecht geht, als wenn es dem anderen gut geht. Nicht? Wie heißt es so? Schadenfreude, schönste Freude. wenn andere wirklich etwas Gutes erleben, vielleicht etwas, was ich auch gerne hätte, da kommt nämlich nicht selten der Neid. Dann gönne ich dem anderen das nicht, was er oder sie hat. Warum eigentlich nicht? Das Problem, letztlich machen wir uns selbst mit einer solchen Haltung unglücklich. Dann werden wir unzufrieden und denken, ja, ich muss noch das und das und das haben. Nicht umsonst hat Gott das Gebot gegeben, du sollst nicht begehren, was deinem Nächsten gehört. Das letzte der 10 Gebote. Man könnte auch frei übersetzen, du sollst nicht neidisch sein. Umgekehrt, wenn wir uns mitfreuen mit anderen, haben wir doch viel mehr Grund zur Freude. Dann freuen wir uns doppelt über das, was Gott mir schenkt und über das, was Gott dem anderen schenkt. Nehmen wir also Anteil aneinander, wenn es dem anderen schlecht geht und wenn es dem anderen gut geht. Auch das ist ein Ausdruck der Liebe. Liebe ist ein Kennzeichen von Christen. Liebe in der Gemeinde, Liebe aber auch in anderen Beziehungen. Gott zeigt uns heute Morgen durch sein Wort, wie unsere Liebe authentisch werden kann. Welche Schritte der Liebe sind bei Ihnen und bei dir jetzt dran? Lass uns beten. Danke, Jesus, dass du uns heute zeigst, wie wir wirklich lieben können. Vergib uns, dass unsere Liebe oft so klein ist und hilf uns, dass wir deine Liebe an andere weitergeben. Amen.
Unser Vater im Himmel, unser Herr, wir bitten dich für die Mächtigen in der Welt, für die Politiker in unserem Land, in unserer Stadt. Lehre sie das Gute, den Frieden zu wollen nach deinen Geboten. Verbanne den Hass aus unseren und ihren Gedanken und befähige uns, den Menschen in Liebe zu begegnen. Wir bitten dich für die Trauernden, die Kranken, die Hoffnungslosen in der Welt, ja auch in unserer Gemeinde, Herr. Wir bitten dich für die, die kranke und schwache Menschen pflegen, sei es zu Hause oder in den Krankenhäusern und Pflegeheimen und in sonstigen Einrichtungen. Wir befehlen dir alle Mitarbeitenden aus unserer Gemeinde und dem CVJM an, sowie auch unser Presbyterium. Schenke ihnen allen Kraft und Freude an ihrem Dienst für dich und für die Menschen, Herr. Wir bitten dich für alle, die dein Wort verkündigen, schenke ihnen deinen Geist, der sie bevollmächtigt, dein Wort zu verkündigen. Wir bitten dich für die Arbeit der verschiedenen Missions- und Hilfswerke, wie zum Beispiel die Südosteuropa-Mission, Indie Camino, Compassions und Open Doors, um nur einige zu nennen. Herr, wir erbitten Frieden für diese Welt. Nächte ohne Drohnen, Tage ohne Kämpfe. Freiheit für die Verschleppten, Würde für die Gefangenen, Glück und Hoffnung für alle, die verzweifeln, damit die Dunkelheit vergeht. Wir denken an die Kriege in und um Israel herum, in der Ukraine und bitten dich auch für die betroffenen Menschen in Russland. Wir bitten dich für die Hungernden auf unserer Erde. Und bringen das mannigfaltige Elend in dieser Welt vor dich, welches wir im Einzelnen gar nicht alles aufzählen können, Herr. Wir bitten dich für die verfolgten Christen, erbarme dich ihrer und schenke ihnen Kraft, an deinem Wort, an ihrer Hoffnung festzuhalten. Befähige uns bitte, Herr, deine Zeugen zu sein und deine lebensrettende, hoffnungsvolle Botschaft weiterzusagen. Amen.
Und nun geht in diesen Sonntag, in die neue Woche, mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.